Der Sommer ist da und alle offenen Trainings von Hello Agile sind aktuell um sage und schreibe 20% reduziert. Dich hat schon immer mal die Ausbildung zum Lego Serious Play Facilitator interessiert oder du willst OKR-Coach werden, willst dich in Scrum zertifizieren lassen oder beruflich in großen Schritten nach vorne gehen und IHK-zertifizierter New Work und Agile Coach werden. 20% auf alle offenen Trainings gibt es mit dem Code SOMMER25, den kann man sich ganz leicht merken. Die Aktion ist limitiert auf insgesamt 20 Trainingsanmeldungen. Alle Infos dazu findest du auf helloagile.de/rabatte. Schau gerne auf helloagile.de mal vorbei und komm schlauer aus dem Sommer als alle anderen. Und jetzt geht's los mit der Folge. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin David und möchte herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Unternehmen erfolgreich macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. New Work ist aber viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint. In diesem Podcast tauchen wir gemeinsam in alle Facetten ein. Heute machen wir das zusammen mit Benedikt Böhringer, Co-Founder und CEO von Jamie. Das ist ein KI-Tool, was während dem Meeting mitläuft und die Gespräche zusammenfasst. Tools dieser Art kennt ihr wahrscheinlich schon, aber Jamie ist ein bisschen anders. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, denn ich habe mir einige Tools angesehen, ausprobiert und am Ende bin ich bei Jamie dann hängen geblieben, bin also sehr überzeugt davon. Und danach wurde mir erst Benedikt vorgestellt, der Gründer. Und ich dachte erstens, ah krass, das Tool kommt aus Deutschland. Und zweitens dachte ich, ah krass, Benedikt ist erst 26 Jahre alt. Und die Art, wie er sein Unternehmen aufbaut, matcht mit meinem Verständnis und da steckt sehr viel New Work drin. Es geht also in dieser Folge um AI, um die Gen Z und Unternehmenskultur. Alles dabei für eine gute Folge. Los geht's, aber nicht bevor ich noch den zweiten Gast vorstelle, nämlich den Fabrice Pöhlmann, mein Co-Founder und CEO von Hello Design. Den habe ich mir dazu geholt, weil ich dachte, das wird bestimmt ein spannendes Gespräch. Los geht's. Herzlich willkommen, Benedikt.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Und herzlich willkommen, Fabrice.
Hallihallo, der Secret Guest. Ich bin nur ganz ruhig dabei.
Benedikt, ich würde gerne einsteigen mit Jamie, deinem Produkt. Weil ich Fan bin, habe ich ja schon im Intro gesagt. Und obwohl ich nicht dafür bezahlt werde, das möchte ich betonen, möchte ich gerne Werbung dafür machen, weil ich das nämlich großartig finde. Im Grunde, ich versuche es mal ein bisschen zu umschreiben, ist es eine AI, die mit in Meetings kommt, beziehungsweise Meetings aufnimmt. Und das Besondere, Jamie ist eben nicht Teil von dem Meeting, also man muss hier niemanden reinlassen und hat dann irgendwie einen Bot drin, sondern die Audiospur wird sozusagen mitgeschnitten und die wird dann nach dem Gespräch gelöscht. Das heißt, es bleiben nur das Transkript und die Zusammenfassung und die To-Dos und alles, was die AI so ableitet. Man kann dann auch mit dem Transkript sozusagen chatten und dann Fragen stellen und bekommt dann eine Antwort. Also wie ein Assistent oder eine Assistentin, die das Gespräch abtippt und zusammenfasst und dann auch beantwortet, was da noch so für Fragen offen sind. 100% DSGVO-konform. Was will man mehr? Ist das so richtig?
Ja, das muss ich sagen, war ein sehr sauberer Pitch. genau so ist es, ja.
Man merkt, ich bin Fan. Und wie gesagt, also ich nutze es sehr gerne, weil andere AI-Mitschneidetools, die funktionieren irgendwie weniger gut, habe ich das Gefühl. Erzähl doch mal, wie kam es eigentlich zu der Idee?
Ja, super gerne. Also vielleicht ein bisschen Background noch. Wir haben das erstmal vor knapp 5,5 Jahren die ersten B2B-SaaS-Produkte gebaut. Und ein paar Lösungen entwickeln, wo wir dann letzten Endes auch festgestellt haben, das ist doch schwieriger als gedacht und löst vielleicht auch nicht allzu pressing Problems. Und dann kamen wir aber so ein bisschen auf das Thema Meetings und Meeting-Notizen, weil zum einen haben wir festgestellt, dass viele unserer potenziellen Kunden wie immer mitgeschrieben haben in den Calls und ich dasselbe getan habe. Und dann kam noch die Idee auf, okay, es gibt doch schon die KI-Modelle da draußen, auch wenn es noch zu dem Zeitpunkt noch keinen ChatGPT gab, da muss es doch eigentlich eine Lösung für geben und haben ein bisschen recherchiert und die Lösungen, die wir damals gefunden haben, waren nicht wirklich gut, haben dann teilweise nur auf Englisch funktioniert, waren wie nach wie vor auch, haben sich oft irgendwie als Bot mit in die Meetings eingewählt, was zum einen natürlich immer so eine komische Atmosphäre gewissermaßen erzeugt. Und zum anderen natürlich auch den Use Case auf nur Online-Meetings limitiert. Und wir haben dann genau relativ schnell mit der Validierung begonnen und dann auch versucht, ein paar Fehler, die wir vorher gemacht haben, zu vermeiden, um wirklich richtig zu validieren und zu schauen, ob Leute auch bereit sind, dafür zu zahlen. Und sind dann aber mit einer relativ frühen ersten Version auch an den Markt gegangen. Genau, das ist jetzt über 2 Jahre her inzwischen.
Und sag mal, du hast es ja gerade schon angesprochen, ich auch, dass wir hier niemanden ins Meeting reinlassen müssen, der sozusagen das irgendwie mitschneidet, sondern das läuft im Background. Ist es nicht irgendwie moralisch schwierig oder vielleicht sogar illegal, dass irgendwie eine Maschine mithört und sozusagen das Gespräch aufnimmt und da ein Transkript draus macht?
Also letzten Endes ist es natürlich so, dass wir kein Audio-Recording speichern, was nochmal ein Unterschied ist. Und zum anderen haben wir auch ganz klar in der App immer den Hinweis eingebaut, dass man bitte die anderen Teilnehmenden informieren soll und sich den Content einholen. Also ich nutze es auch immer nur. Gut, bei mir kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass ich es nutze, aber ich frage trotzdem auch vor jedem Meeting,
Okay. Ist okay, wenn ich's mitlaufen lasse. Das heißt, die gesetzliche Lage ist so, dass man sozusagen die Einstimmung braucht, sonst dürfte man es nicht mitlaufen lassen? Oder wie ist da die Lage? Sorry, jetzt sind wir schon ziemlich tief in gesetzlichen Themen.
Es kommt ziemlich drauf an, es hängt auch von den einzelnen Ländern ab. Da gibt es auch Unterschiede und dann gibt es auch da tatsächlich unterschiedliche Meinungen. Genau.
Okay.
Aber wir empfehlen immer ganz klar, sich das Einverständnis einzuholen, um auf der sicheren Seite zu sein.
Damit ich euch direkt mal aus eurer Legal-Hölle da direkt wieder raushole und vielleicht in ein Spaßthema nochmal reingehe. Jetzt bin ich ja ganz kurz aus Hello Design-Sicht dabei, ne? Und das, was wir machen, ist digitale Produktentwicklung, vor allem auch Validierung von Geschäftsmodellen und digitalen Produkten. Du hast gerade irgendwie so ein bisschen casual gesagt, ja, dann haben wir irgendwie dann das validiert und so. Ich stelle mir das relativ kompliziert vor, Chatbot-Note-Taking-artige Applikation zu testen, weil ich sag mal, einen Online-Shop kriege ich mit dem Prototypen relativ schnell getestet, aber wie habt ihr das gemacht und wie habt ihr das validiert?
Ja, also ich glaube, es ist jetzt auch nicht der Weg aus dem Lehrbuch, den wir gewählt haben.
Den gibt's eh nicht, also ist egal.
gut, stimmt, wann ist das schon mal so bei Startups? nee, aber was wir gemacht haben, ist, wir haben uns eine Woche als Team zusammengesetzt und haben gesagt, okay, am Ende der Woche wollen wir wirklich wissen, gibt es dafür einen Need? Und wir haben einfach eine Landingpage gebaut, haben da auch einen Preispunkt genannt. Ich glaube, damals haben wir irgendwie 34 Euro pro Monat draufgeschrieben. Jetzt kriegt man es schon wesentlich günstiger. Und haben dann unser gesamtes Netzwerk aktiviert, an einem Freitag dann einen LinkedIn-Post zu machen und zu sagen, wir wären gelauncht. Das heißt, es haben ganz viele dann über Jamie an diesem Tag gepostet. Und wenn jemand nicht irgendwie einen eigenen Post erstellen wollte, dann haben die unseren Post geteilt. Das heißt, wir hatten am Ende bestimmt alles in allem über 100.000 Impressionen irgendwie über die LinkedIn-Posts. Und da die Reaktion, man zum einen, also qualitative Validierung im Sinne von, dass uns Leute wirklich geschrieben haben und gesagt haben, hey, ich möchte das haben oder hey, ich heiße selber Jamie, kann ich vielleicht früher Zugang bekommen? also wirklich Leute, die Need gesehen haben oder auch teilweise dann angefangen haben, also fremde Personen auch, die wir nicht kannten und wo wirklich auch keine Connection direkt bestand, die angefangen haben, darüber zu posten, was natürlich ein ganz gutes Zeichen war. Und zum anderen haben wir auch ganz hart geguckt, wir hatten dann eine Warteliste, haben einfach ganz hart geguckt, okay, wie viele Signups sind da drauf, hatten dann innerhalb der ersten 24 Stunden mehrere hundert Signups. Und das war für uns dann so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, da ist, glaube ich, wirklich Potenzial und dem sollten wir auch nachgehen.
Ja. Um das vielleicht nochmal kurz zu übersetzen für alle, die jetzt nicht irgendwie aus diesen Startup-Sprech sprechen. Also im Grunde habt ihr eine Website gebaut von einem Produkt, was es noch gar nicht gibt und dann versucht, möglichst viele Leute da drauf zu leiten. Ich glaube, Fake-Door-Test oder Smoke-Test nennt man das. Und dadurch versucht herauszufinden, ob überhaupt die Nachfrage am Markt besteht. Das
genau, ja.
Sah dann gut aus. Und hat euch dann im späteren Verlauf der KI-Trend und der Launch von ChatGPT dann in die Karten gespielt? War das nochmal so ein Boom für euch?
Ja, also ich glaube, der Wow-Effekt, also dass Leute wirklich erstaunt waren, was möglich ist mit KI, der war natürlich größer, als es noch kein ChatGPT gab, weil es noch einfach ein größerer Überraschungsmoment war, dass sowas funktioniert. Weil mit ChatGPT das erste Mal eigentlich so richtig eine Applikation am Markt war, wo jeder einzelne Nutzer direkt mit interagieren konnte. Vorher war ja KI dann immer hinter irgendwelchen anderen Interfaces, sag ich mal, versteckt. Sei es irgendwie in Google Maps, wenn es darum geht, irgendwie den Verkehr zu berechnen. Da wusste keiner, dass da irgendwie künstliche Intelligenz hintersteckt. Und dann letzten Endes der Launch von ChatGPT hat uns dann schon geholfen, weil es einfach eine größere Awareness geschaffen hat, was denn eigentlich möglich ist. Und wir haben einen Großteil unserer Kunden gewinnen wir über Google. Und da sind natürlich dann einfach die Suchvolumen extrem hochgegangen.
Und sag mal, ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass es noch andere verschiedene Bots und Applikationen gibt, die das Gleiche machen. Ist da eine sehr große Konkurrenz, ist da ein sehr großer Marktkampf und so eine Stimmung, the winner takes it all, dass sozusagen eine Applikation wird sich durchsetzen, oder ist es gar nicht so eine Herausforderung, wie ich mir das vielleicht gerade vorstelle?
Ich glaube, the winner takes it all wird es nicht sein, weil es einfach so ein Riesenmarkt ist und auch verschiedene Applikationen sich auf verschiedene Use Cases fokussieren, beziehungsweise verschiedene Zielgruppen auch. Und es ist aber generell natürlich ein kompetitiver Space. Seit ChatGPT und seit dem Hype, sage ich mal, der letzten 2 Jahre, sind natürlich auch immer mehr Applikationen dazugekommen. Ich glaube, letzten Endes die gerade, sage ich mal, die Top-Applikationen, da gibt es vielleicht so 10 Stück, die irgendwie miteinander im Konkurrenzkampf sind. Und ansonsten gibt es immer mal wieder natürlich viele neue, die aufpoppen, aber es gibt auch viele, die inzwischen ja geschlossen haben und die es nicht mehr gibt.
Und habt ihr Angst davor, dass irgendwie, keine Ahnung, Google oder irgendeiner von den Großen sagt, naja, wir bauen das jetzt schnell und damit haben wir sofort irgendwie diesen Markt dominiert? Also das gab es ja schon irgendwie in der Vergangenheit häufiger, dass Google mit einem Update ganze Märkte irgendwie zerstört hat, weil die Reichweite eben so groß ist. Weil theoretisch kannst du ja in jedem kann das ja Google selber bauen und hat das dann in allen Google-Meetings, ich weiß nicht, wie heißt die Software von
Google Meet?
Google Meet, ja, in dem Ding da drin. Ist das ein Szenario, was ihr irgendwie habt?
Also sowohl Google als auch Microsoft haben ja sogar teilweise schon ihre eigenen Lösungen. Also die gibt es ja schon.
Aber die sind nicht so gut wie eure.
Genau, was wir festgestellt haben, dass sie halt nicht so gut funktionieren und viele, die selbst die dann Zugang da haben oder auch bezahlte Abos bei Copilot beispielsweise, die dann sagen, okay, wir brauchen aber bessere Meeting-Notizen, die dann nach einer Alternative suchen und dann bei uns landen letzten Endes. Und zum anderen sehen wir auch, dass natürlich in der Realität einfach Meetings in super verschiedenen Plattformen stattfinden. Also ich habe mal ein Google Meet, mal habe ich irgendwie ein Zoom, mal habe ich mal ein Teams, auch wenn ich es versuche zu vermeiden. Und ansonsten dann auch die Meetings in Person. Genau.
Und lass uns vielleicht mal einen Schritt weitergehen. Ich würde gerne, weil du dich ja sehr, sehr viel mit AI beschäftigst und auch vom Alter her, von der Generation her irgendwie damit eher aufgewachsen bist als ich, sage ich mal. Deswegen würde es mich sehr interessieren, wie du auf das ganze Thema AI blickst, also auf das, was jetzt gerade abgeht. Stehen wir kurz davor, vor der allgemeinen künstlichen Intelligenz oder noch nicht? Ne? Wann überholt KI das menschliche Denken? Wie sieht die Welt in 2 Jahren aus? Was geht da in deinem Kopf vor?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen aktuell zu beantworten. Mhm. Ich glaube, was wir natürlich schon sehen, ist, dass einfach durch vor allem Agents einfach immer mehr Prozesse, wo ich ganzheitlich auch abgedeckt werden können und die KI, sag ich mal, immer produktiver eingesetzt werden kann. Also was am Anfang irgendwie jetzt vielleicht im ersten Schritt oftmals einfach ein Chat-Interface war und wo irgendwie Nutzer nach etwas fragen mussten, wenn es erledigt wird, wird, glaube ich, immer mehr automatisch abgedeckt werden können durch Agents, die dann beispielsweise auch über die einzelnen Workflows lernen und diese dann automatisieren können. Ich glaube, das wird halt was sein, was wir in zeitnaher Zukunft oder was wir auch jetzt schon sehen, immer mehr sehen. Wie weit jetzt AGI entfernt ist, kann ich schlecht beurteilen oder schlecht sagen.
Und wenn wir noch ein Stück weiter in die Zukunft gehen, also es gibt ja irgendwie viel auch Prognosen, dass wir irgendwann keine Smartphones mehr haben, weil das alles irgendwie durch ein Device ersetzt wird, was in irgendeiner Form mit KI gepowert ist, aber von dem wir noch gar nicht wissen, wie das aussieht. Wie denkst du dazu?
Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ich glaube, es ist ja gerade auch spannend mit Johnny Ive.
Du musst die fragen, soll die schauen, was die droppen werden.
Ich schätze mal, dass sie wahrscheinlich an sowas arbeiten in der Art. Und ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, es ist immer schwierig, sag ich mal, sich sowas vorzustellen, was komplett entgegen dem geht, was man gerade hat. Ich glaube, das iPhone konnte sich wahrscheinlich auch damals erstmal keiner vorstellen, bis es dann irgendwie Normalität geworden ist. Ich glaube schon, dass wir irgendwann anders einfach mit Interfaces agieren werden, als wir es jetzt tun. Dass man vielleicht weniger tippen muss, generell, sei es irgendwie auf dem Computer, also auf dem Smartphone, und dann das vielleicht dann auch wieder andere Geräte erfordert. Da bin ich mal sehr gespannt drauf und freue ich mich auch ehrlich gesagt drauf, was da irgendwie auch hardware-seitig einfach passiert. Ich meine, es gab ja schon einige erste Versuche da auch, das ist mit so einem Humane, ist glaube ich eine Company, ich glaube die andere hieß Rabbit, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es ein orangenes
Device. Genau, so ein Pin, den man sich irgendwie mitnimmt, ne?
Genau, bisher glaube ich noch nicht so richtig durchgesetzt. Ja. Auch die Reviews, die ich gelesen habe, waren nicht äußerst positiv. Aber gut, ich glaube, das wird nur besser werden.
Kann ja nur besser werden, wir stehen ja ganz am Anfang. Und das heißt aber, ich höre raus, du siehst das ganze Thema AI und die Zukunft eher als positiv und Chance als Risiko und wir werden alle sterben.
Absolut, ja. Ich glaube, sonst hätte ich auch den falschen Job. Sonst wäre ich in der falschen Branche, wenn ich so drauf blicken würde.
Ja, okay. Lass uns mal in dein Unternehmen schauen, weil das ist auch sehr interessant, wie du da rangehst. Was würdest du sagen, was macht ihr anders in Bezug auf Zusammenarbeit, Teamstruktur, Teamkultur und so weiter als andere?
Ja. Ich glaube, es gibt ein paar Dinge. Zum einen, was bei uns, glaube ich, ganz spannend ist, wir sind alle sehr, sehr gut miteinander befreundet. Und kannten uns auch teilweise schon sehr gut, bevor wir zusammengearbeitet haben. Haben irgendwie dann teilweise zusammen studiert. Es gibt irgendwie WGs innerhalb des Teams. Man verbringt auch viel Zeit außerhalb der Arbeit zusammen. Und das klappt auch extrem gut. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass wir einander sehr, sehr radikal ehrlich kommunizieren und Feedback geben. Das heißt, dass wir wirklich sobald irgendein Thema auffällt oder jemand eine gewisse Spannung hat, die direkt angesprochen wird und jeder aber auch weiß, wie damit umzugehen ist, dass es nie irgendwie eine negative Absicht hat, beispielsweise, nie irgendwie die Absicht hat, jemanden zu verletzen oder jemanden irgendwie auf die Füße zu treten, sondern es immer nur aus einer Intention herauskommt, irgendwie uns gemeinsam als Team besser zu machen und jeden Einzelnen. Also wir legen auch sehr viel Wert darauf, dass jeder persönlich auch irgendwie bei uns das Potenzial, sich weiterzuentwickeln und die Möglichkeiten. Haben wir auch verschiedene Tools, die wir dazu zur Verfügung stellen. Spielen auch teilweise irgendwie Accountability-Buddy im Team bei persönlichen Themen irgendwie, an denen wir jeweils arbeiten. Und das ist echt eine sehr, sehr schöne, angenehme und auch produktive Kultur dadurch, weil nicht erst sich Anspannungen irgendwie auftun, die sich über Monate vielleicht dann sammeln und dann irgendwann zu einer Explosion führen, sondern die können wir dadurch eben direkt bearbeiten, wenn sie gerade entstehen.
Ich würde auch nochmal einmal ganz kurz reinspringen, tatsächlich jetzt mit einer kulturellen Frage und keine Product- oder Design-Frage. Und zwar der, jetzt hast du gesagt, nee, ihr seid ja nicht ultra riesig und ihr seid einfach ein enger Zirkel an Leuten, die sich schon lange kennen. Ne? Hast du das Gefühl, dass ein potenzieller Wachstum, der vielleicht bei euch noch sein könnte, ne, von irgendwie 10, 15, 20, 30 Leuten, ein Problem sein könnte, weil es eben nicht so leicht ist, in euren kulturell sehr verankerten inneren Circle reinzukommen?
Ist tatsächlich eine Sorge, die ich schon in der Vergangenheit hatte, weil es sind immer auch wieder neue Mitarbeiter dazugekommen, die irgendwie jetzt nicht wie wir oder wie ein Großteil des Teams irgendwie ein Master studiert haben und die wir schon aus dem privaten Netzwerk kannten, sondern die dann extern, sag ich mal, geheiert wurden. Und bisher hat es immer super geklappt und wurden so integriert und jetzt ist dieser Circle, sag ich mal, einfach gewachsen. Nichtsdestotrotz weiß ich aber auch, dass wenn wir auf 30 Leute beispielsweise wachsen, dass es immer schwieriger wird, diese Kultur beizubehalten in dem Maße und dass das aber dann auch vollkommen okay ist.
Ich hatte vor ein paar Wochen hier bei uns im Office so eine Meetup-Gruppe, da waren die meisten von der Deutschen Bahn und auch schon ein bisschen älter und denen habe ich so ein bisschen was über New Work erzählt, habe die unsere Offices gezeigt, was wir für eine Kultur haben und so und dann kam die Frage auf nach der Diversität Und da ist mir so das erste Mal aufgefallen oder ein Gedanke gekommen, dass wir nicht besonders viel Diversität im Team haben. Also natürlich haben wir Frauen und Männer, aber wir sind, was die Altersstruktur angeht, relativ wenig divers. Und damit gibt man natürlich ein Stück weit an Chancen auf, weil wir wissen alle, Diversität bringt eher irgendwie hohes Potenzial. Aber gleichzeitig haben wir den Vorteil, dass die Leute ungefähr alle gleich denken und wir natürlich weniger Konflikte haben oder Konfliktpotenziale, die auch durch Diversität passieren kann. Ne? Also ja. Ich würde schon sagen, wir sind als Unternehmen mit jetzt, keine Ahnung, um die 25 Leute relativ wenig divers und haben das aber auch bewusst so gewählt, weil wir sind nämlich auch rangegangen, Fabrice und ich und Christian, und haben gesagt, ey, wir wollen die Leute so hiren, dass sie möglichst so sind wie wir, damit wir halt die Kultur möglichst lange so bauen können, wie wir es halt beeinflussen wollen. Denn mit jeder Persönlichkeit kommt ja ein Stück weit eine andere Kultur mit rein. Und dass das halt irgendwie passt, haben wir das sehr so ähnlich wie du irgendwie gemacht. Siehst du da auch irgendwie dieses Spannungsfeld?
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass es natürlich auch am Anfang wesentlich einfacher ist, auch Personen zu heiraten, die, sag ich mal, ähnlich sind wie man selber. Und sehe natürlich auch, dass es dann der Kultur einen sehr positiven Einfluss auf die Kultur auch haben kann, mit natürlich irgendwie all den Nachteilen. Ich glaube, es ist bei uns nicht, dass wir es irgendwie bewusst entschieden haben, sondern was sich irgendwie gerade mehr ergeben hat. Dadurch, dass ein Großteil natürlich der Leute doch übers private Netzwerk kam und über Studiengänge, und dann kannte hier mal jemand noch aus der Uni und dann ist es zwangsläufig irgendwie so. Genau, noch keine bewusste Entscheidung bisher gewesen. Wie war das denn bei euch? Hat sich das von im Schritt, sag ich mal, als ihr 15 wart, 15 Mitarbeiter und jetzt irgendwie 25, 30, habt ihr da eine Veränderung gemerkt in der Kultur?
Oh, hallo, ey.
Also das hat uns auch keiner vorher gesagt, dass das irgendwie, also was da für Herausforderungen nochmal so exponentiell obendrauf kommen, wenn man dann irgendwie von, keine Ahnung, 15 auf 25 kommt, das ist schon krass. Fabrice, was war deine größte Erkenntnis in diesem Wachstumsschritt?
Boah, also ich glaube, der im Nachgang offensichtlichste ist sozusagen, dass wir zwei unterschiedliche Brands, ja, und zwei unterschiedliche Teams unter einem Dach vereinen. Ne? Das ist einmal Hello Agile und einmal Hello Design. Und man hat natürlich schon immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, obwohl wir irgendwie eine Company sind, hat man aufgrund des Berufs und der damit verbundenen Zusammenarbeit unterschiedliche Kulturen, und dass die so stark dann doch an der einen oder anderen Stelle irgendwie reiben, und ist völlig egal, ob das sozusagen, das fängt von der Gestaltung des Offices an und hört sozusagen in der individuellen Führung auf, dass das so stark reibt, hätte ich am Anfang nicht gedacht. So, ne? Aber das hat sich jetzt relativ schnell oder relativ klar irgendwie rausgestellt. Natürlich gibt es noch extrem viele Dinge, wo es sehr gut funktioniert, glaube ich, und wo wir ein sehr klares gemeinsames Verständnis haben. Aber es gibt auch genug Dinge, die man pinpointen könnte und sagen könnte, okay, ja, da ist vielleicht ein bisschen anders an der einen oder anderen Stelle.
Aber also für mich war es irgendwie das Thema Leadership. Und so als wir 10 waren oder so, war das irgendwie kein wirkliches Thema. Ne? Man hat zwar irgendwie seine One-on-Ones oder To-Fixes und irgendwie Weiterentwicklungsgespräche und so, aber irgendwie mit einer höheren Anzahl an Mitarbeitenden geht es dann so, dann konnte ich nicht mehr alle Gespräche machen, oder Fabrice und ich, dann mussten wir irgendwie eine Zwischenebene reinziehen, damit die Gespräche machen. Dadurch entkoppelt sich sozusagen der Draht zwischen dem einen Mitarbeitenden und dem CEO zum Beispiel, weil man halt einfach, man verliert dadurch das Bauchgefühl. Also gerade in dem Thema Führung, Das war mir vorher noch null bewusst, dass es überhaupt ein Skill ist, den ich haben muss. Ne? Irgendwie, und den man sich aneignen muss, für den man was tun muss. Deswegen würde mich auch mal bei dir interessieren, wie bist du als Führungskraft? Oder hast du dich da neu kennengelernt? Wie lebst du diese Rolle?
Ja. Ja, das ist ganz spannend. Also, ich habe vorher, glaube ich, ein Praktikum gemacht, einen Werkstudentenjob. Das heißt, auch jetzt nicht oft die Erfahrung gemacht, irgendwie geführt zu werden in einem Unternehmen. Wir haben, glaube ich, das große Glück, dass wir seit 2,5 Jahren mit einem Leadership Coach auch zusammenarbeiten, Leadership und Executive Coach, der uns da einfach unfassbar viele Tools zum einen an die Hand gibt, aber auch uns sehr stark dabei hilft, uns selber besser kennenzulernen und besser zu verstehen um zu wissen, okay, was ist mir persönlich eigentlich wichtig? Und das ist, glaube ich, ein großer Teil davon, auch irgendwie eine gute Führungskraft zu sein, dass man sich selber gut versteht, weiß, was einem wichtig ist, um das dann auch irgendwie klar wiederum ins Team kommunizieren zu können. Mhm. Genau. Wie ich als Führungskraft bin, müsstest du, glaube ich, das Team fragen. aber bisher zumindest noch keine großen Beschwerden gekommen. Und an sich würde ich sagen, jemand, der sehr viel Freiraum eigentlich lässt. Und das auch sehr bewusst, ja.
Und habt ihr sowas wie ein Führungsleitbild oder so? Oder Führungswerte?
Nee, also wir haben Werte generell in der Organisation, aber jetzt nicht speziell auf Führung und auch kein Führungsleitbild.
Okay. Und das ist schon angesprochen, ne, ihr habt jetzt irgendwie einen Leadership-Coach und ich glaube, das Thema Coaching oder Hilfe von extern nehmt ihr sehr stark wahr. Ihr könntet jetzt ja auch sagen, ja, wir machen das, wir wissen schon, wo es lang geht, wollen einfach ein bisschen Capital und dann geht's los. Wieso habt ihr euch bewusst dafür entschieden, irgendwie euch von außen Hilfe zu holen?
Ja, also es kam zum einen, damals, als wir eine Finanzierungsrunde gemacht haben und da haben wir dann zum einen Björn Kreuner als Angel und Matthias Müller-Lindenberg, unseren Coach, die beiden zusammen in der Kombination an Bord gewonnen. Und von dem Punkt aus war auch klar, okay, wir machen mal ein Coaching mit Matthias gemeinsam und vor allem damals nochmal mit Gründer und ich und jetzt aber auch im gesamten Leadership-Team und auch teilweise in Workshops mit dem gesamten Team sogar. Und dadurch hatten wir dann von Anfang an eigentlich Coaching und es war nicht so, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ein Problem und jetzt müssen wir irgendwie nach einer Lösung suchen und brauchen Coaching. Dann ist es ja auch meist schon zu spät, deswegen das Glück gehabt, dass wir von vornherein einen sehr guten Coach an Bord haben. Und dann sind aber immer mehr verschiedene Themen einfach dazugekommen, beziehungsweise mit verschiedenen Coaches in Kontakt gekommen. Auch zum Beispiel irgendein Thema, was wir jetzt seit Neuestem machen, ist das Thema Breathwork, dass wir das dem Team zur Verfügung stellen, was auch ein Tool ist. Und ich merke einfach, wie wertvoll das für mich persönlich auch ist, irgendwie Coaches zu haben, die einfach viel mehr Erfahrung haben und vor allem auch natürlich durch ihre Coachings super viele Learnings machen konnten, sodass ich versuchen kann, gewisse Fehler zu vermeiden. Ich glaube, manche muss man selber machen, aber viele auch nicht.
Breathwork hast du gerade angesprochen. Da werden manche wahrscheinlich sich denken, was ist das für Esoterik? Aber es ist keine Esoterik für dich? Also es geht um Atemübungen, um Stress zu reduzieren und sowas alles. Ich habe mich da auch mit beschäftigt und glaube da auch sehr dran. Aber wie würdest du es beschreiben und die Vorteile davon?
Ja, ich glaube, der größte Vorteil davon, also klar, es gibt Vorteile wie irgendwie, dass es ein Stressrelief sein kann. Für mich ist der größte Vorteil eigentlich, dass man sich persönlich nochmal ein bisschen besser kennenlernt. Auch, ich glaube, jeder Mensch hat gewisse Traumata beispielsweise, die teilweise auch unbewusst sind. Und Breathwork, zum Beispiel diese Methode, wir sprechen, ist zum Beispiel ein guter Weg, um die rauszufinden. Und letzten Endes haben eigentlich jegliche Erfahrungen, die wir, sag ich mal, im Persönlichen haben und wie wir einfach privat sind, was uns irgendwie geprägt hat, hat alles Einfluss darauf, wie wir irgendwie in einem Arbeitssetting sind. Also im Optimalfall wollen wir nicht irgendwie zur Arbeit kommen und da eine Maske aufsetzen müssen und irgendwie eine andere Person spielen, sondern wir wollen hundertprozentig authentisch sein. Und ich glaube, dafür muss man zum einen sich selber gut kennen und auch vielleicht gut verstehen, wo vielleicht gewisse Verhaltensmuster von einem selber herkommen. Und da ist zum Beispiel Breathwork ein super Tool, um das zu tun.
Jetzt klingt das alles so, ne, ihr seid irgendwie, ihr habt Angel Investment, ihr habt Coaches, ne, das Thema AI ist gerade ein Trendthema, ihr seid voll auf dem Hype-Train und zwar schon irgendwie, bevor er losgefahren ist. Was sind gerade eure größten Herausforderungen?
Also eine Herausforderung ist auf jeden Fall Hiring. Ich glaube, gute Talente zu finden ist schwierig. Auch wenn man natürlich sagt, okay, man braucht jetzt vielleicht weniger Personen durch AI und man kann trotzdem irgendwie mehr erreichen mit einem kleineren Team, ist aber, glaube ich, der Kampf um richtig gute Entwickler sehr, sehr groß. Und da ist es, glaube ich, nicht so einfach wie gedacht, einfach gute Leute zu finden. Genau, das ist, glaube ich, so gerade die größte Herausforderung. Also, falls gute Entwickler hier das hören und Lust haben, gerne mir schreiben im Nachgang.
Und macht ihr da die Tür direkt auf, international, oder sagt ihr, nee, wir versuchen das Team irgendwie erstmal im Dachraum zu lassen und kriegen wir irgendwie auch schon so hin?
Nee, also Referenz auf jeden Fall im Dachraum. Ich bin auch ein großer Fan von einer Office-Kultur. Deswegen sitze ich jetzt gerade auch in unserer wunderschönen Telefonzelle. Deswegen auch bevorzugt in Berlin. Was es jetzt auch nicht dann unbedingt einfacher macht.
Aber Berlin ist schon mal deutschlandweit, glaube ich, der beste Standort. ja. Gerade für Entwickler und Startups. Aber sag mal, du bist ein Freund von Office-Kultur. Viele, gerade irgendwie in deinem Alter in der Digitalbranche, ne, die würden sagen, naja, ich founde irgendwie ein Startup und da hole ich mir die besten Talente der Welt und wir arbeiten alle remote. Warum legst du Wert auf Vor-Ort-Arbeit?
Also meiner Meinung nach ist man zum einen im Office schon nochmal produktiver, wäre mein Take. Ich glaube, da gibt es auch andere Meinungen zu, aber ich finde schon, dass die Produktivität irgendwie höher ist, wenn alle in einem Raum sitzen. Und zum anderen habe ich das Gefühl, am Anfang waren wir viel remote, auch noch mit einem wesentlich kleineren Team. Aber ich finde, es hat einfach noch einen enormen Einfluss auch auf die Kultur. Wenn du irgendwie gemeinsam im Raum sitzt, gemeinsam zum Lunch gehst, zwischendurch dich auch einfach mal austauschen kannst zu gewissen Themen. Es schafft enorm viel Speed auch. Wenn ich kurz den Entwickler hier oder einen Kollegen hier was fragen kann, als wenn ich sagen muss, hey, kannst du irgendwie um 15.30 Uhr kurz ins Google Meet springen? So, deswegen glaube ich, ist der Speed wesentlich größer, wenn man im Office ist. Genau.
Wie viel wollt ihr dieses Jahr noch werden? Ihr seid jetzt 12 aktuell, ja, ungefähr. Ne? Wie viel wollt ihr noch wachsen, kurzfristig?
Also wir suchen jetzt gerade noch ein, zwei weitere Entwickler auf jeden Fall. Perspektivisch dann auch noch weitere im Growth. Wir schauen aber wirklich, wir hiren immer erst, wenn wir merken, okay, es wird ein Problem. Also wenn wir merken, okay, jetzt sind wir irgendwie am Limit der Kapazitäten, dann hiren wir. Ich glaube, ein Fehler, den ich versuche zu vermeiden, ist zu hiren in der Hoffnung, dass das dann irgendein Problem löst, beispielsweise, und man dann sagen kann, okay, das ist ein Problem gerade, das kriegen wir nicht selber gelöst, lass uns doch mal dafür jemanden einstellen, weil das, glaube ich, nicht funktioniert.
Ja, ich glaube, da können wir zumindest ein kleines Liedchen von singen, Fabrice, oder?
Ja, ist ja, ja, bestimmt. Das ist ein öffentlicher Podcast hier. Vielleicht eigentlich alles verraten.
Okay, verstanden.
Ich glaube, ehrlich gesagt, ich finde gut, dass du das Thema Hiring ansprichst. Ich glaube, weil da ist ehrlich gesagt das größte Fragezeichen auch. Das Fragezeichen kommt erst, wenn man gegründet hat und an dem Punkt ist, wo es mehr Leute sind, als man gedacht hat, die man in der Zeit irgendwie wird. So, ne? Und sich die Frage zu stellen, ja, wie läuft das Hiring eigentlich? Wo kriegt man die Leute her? Wie kriegt man sie anständig ongeboardet? Wie kriegt man sie anständig aufgeboardet und so weiter und so fort, ne? Also ich habe Masterabschluss auch im Management oder eher Designmanagement. Ich hatte eine Vorlesung zum Thema Führung, also die hat nichts gebracht. So, ne? Und also die fünf Sachen, die, und der Mensch, der da vor uns stand, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der fachlich das konnte. Aber also diese Sachen haben, ja, das darauf ist so gar nicht vorbereitet, finde ich. Also fachlich auf so viele Themen wird man vorbereitet, aber ich glaube auf das Thema Hiring gar nicht. Und das ist echt eine große, große Blackbox aus unterschiedlichsten Gründen. Ne? Auf jeden Fall.
Und auch die Wichtigkeit. Gesagt, ja, sorry.
Ich muss sagen, also ich habe BWL bzw. International Business studiert. Ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Dinge aus dem Studium, die einem dann später bei einer Gründung helfen.
Ja, das ist so. Man wird einfach, also gerade das Thema Hiring, wir haben so oft gesagt, dass wir unterschätzt haben, wie wichtig die richtigen Leute sind, ne? Und viele, also irgendwann, wir kamen an den Punkt, dass wir Menschen eingestellt haben, weil wir sie unbedingt brauchten. Wir kamen an den Punkt, dass wir Menschen eingestellt haben, weil wir dachten, dass wir sie brauchen. Und irgendwann kommt dann auch der Moment, wo man die erste Personalie holt und danach irgendwie ein paar Monate merkt, ja, okay, das klappt jetzt gar nicht so. So, und dann musst du halt gucken, dass du das auch kommunikativ mit den anderen so löst, dass das irgendwie keine Dynamik annimmt und so. Also es ist schon echt eine eine super interessante Sache. Und ich habe mich sehr lange gefragt, warum es überhaupt so HRler so viele gibt. Was machen die den ganzen Tag? Ja, unter anderem halt sowas. Ne?
Ja.
Sag mal, wie ist euer Leitbild aufgebaut? Also ne, man kennt ja klassisch aus dem BWL-Studium Vision, Mission, Werte. Wie sieht es bei euch aus? Ist es auch so klassisch aufgebaut? Habt ihr irgendwas, weil bei uns zum Beispiel, wir haben Mantra, dann haben wir unsere Vivid Vision und das sind halt bestimmte Frameworks aneinandergereiht, die halt für uns Sinn machen, wo wir daran glauben. Wie ist das bei euch?
Ja. Ja, also wir haben auch relativ klassisch Vision, Mission, Werte. Was wir jetzt aber auch zuletzt gemacht haben, was ich eigentlich ganz cool fand, war, dass wir in so ein kleines Manifesto geschrieben, wo wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt gerade an dem und dem Punkt. Auf die folgenden Dinge kommt es jetzt irgendwie an. Haben dann nochmal da unsere Werte, beziehungsweise die Punkte nochmal runtergeschrieben, die einfach für uns gerade wichtig sind, weil ich glaube, sowas verändert sich auch über Zeit natürlich. Und haben dann auch sogar das gesamte Team das unterschreiben lassen. Und jeden irgendwie sagen lassen, okay, I commit to this journey und bin dabei und bin bereit, irgendwie das zu geben. Und dann haben alle unterschrieben. Und das, genau, wird jetzt noch hier im Office aufgehangen. Genau, aber ansonsten sehr klassisch.
Und darunter habt ihr sowas wie OKRs oder arbeitet ihr mit Scrum oder Kanban oder irgendwelchen Frameworks?
Ehrlich gesagt, mit keinen Frameworks, auch unterschiedlich, sag ich mal, auf Produkt- und auf Growth-Seite. Also im gesamten Team, was wir haben, ist, dass jeder zu Beginn der Woche eine Priorität postet. Also das ist wirklich die Aufgabe, die am meisten zählt und da soll sich auch jeder wirklich gut Gedanken drüber machen. Die wird am Anfang in einen gemeinsamen Slack-Channel gepostet, sobald die Priorität achieved ist und die muss nicht unbedingt die ganze Woche brauchen. Es kann auch sein, dass sie schon am Dienstag beispielsweise erledigt ist, aber es war einfach das Wichtigste, was getan werden musste. Wird eine neue gepostet und ist für jeden ersichtlich. Am Freitag wird dann gesagt, okay, ich habe meine Prio erreicht oder ich habe sie nicht erreicht. Also das ist, was wir company-weit haben. Dann haben wir natürlich klassischerweise Quartalsziele für die verschiedenen Bereiche, die wir auch kontinuierlich reviewen. Wir teilen auch alle Zahlen transparent im Team. Das heißt, jede Woche schauen wir wirklich in unserem Weekly Meeting auf die Zahlen, auf Umsatz, Aktivierung, Sign-ups etc. Dass da wirklich im Team volle Transparenz drüber herrscht. Und genau, im Product-Team wird dann noch mit Linear gearbeitet für die Product-Cycles. Und wir auf Growth-Seite nutzen eigentlich, haben uns da was in Notion zusammengebaut. Mhm. Genau.
Und ne, jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass irgendwie ihr einmal die Woche irgendwie eure Prios in Slack-Channel ballert oder dass es sozusagen iteriert wird, wenn das geschafft ist. Was passiert denn, weil ihr habt jetzt ja nur eine Management-Ebene in dem Sinne, was passiert, wenn die gar nicht erreicht werden? Weil du hast gesagt, du arbeitest mit deinen Freunden zusammen. Wie schlimm musst du deine Freunde anschreien? Mach mal schneller jetzt.
Ja. Also zum Glück anschreien schon mal gar nicht. aber also was dann auch in dem Slack-Channel gefordert ist, heißt eine Begründung. Also warum wurde es nicht erreicht? Und klar, wenn es dann irgendwie, oft gibt es gute Gründe, wenn man merkt, okay, das hätte irgendwie anders sein können, dann gehen wir da in ein Gespräch. Aber auch das, also auch die kritischen Gespräche, sage ich mal, wo jetzt beispielsweise irgendwie jemand seiner Accountability nicht nachgekommen ist, führen eigentlich nie zu einem Konflikt. Also, weil jeder dann auch genug Self-Awareness hat im Team, zum Glück, zu wissen, ja, okay, es war meine Accountability, habe ich nicht geschafft, ist echt blöd und werde mich verbessern. Klar, wenn das dann nicht der Fall ist und man irgendwie keine Besserung sieht, muss man natürlich auch irgendwann die Konsequenzen ziehen, nach mehrmaligen Feedback-Gesprächen beispielsweise. Aber ja, ist zum Glück bisher noch nicht so oft vorgekommen.
Was ich halt interessant finde, ist sozusagen das Public Commitment, ne? Also dass du so eine Art im Behavioral Design sagen wir Commitment Device hast, ne? Also dass du ein öffentliches Versprechen darüber abgibst, was dein Verhalten in Zukunft irgendwie sein soll. Das finde ich super interessant und ich glaube ehrlich gesagt, David, das wäre jetzt für uns irgendwie, finde ich auch eine potenziell coole Variante, ne? Weil ich glaube, wir haben die Transparenz darüber auch im ganzen Unternehmen, dass wir sowas machen könnten, ne? Also öffentlich im Grunde alle Objectives oder was auch immer für Ziele man hat. Ich sehe nur ich frage mich immer, okay, sind solche Methodiken, die wir einsetzen können, auch Methodiken für Unternehmen, die vielleicht ein bisschen anders ticken? Weil da sehe ich schon den Betriebsrat im Viereck springen, so, ne, über öffentliche Transparenz für jede Aufgabe und Ziele und nicht, ne, also, ja. Dass ich frage mich immer, ob das sozusagen Sachen sind, die können wir machen, aber der Rest der Welt halt nicht, so, ne, und wir kennen, wir sind uns aber dessen bewusst, dass das so, dass was viel bringt, ne, frag mich mal, wie kriegt man das in anderes Unternehmen rein?
Da dauert es halt sehr viel länger. Also für viele Sachen, und das habe ich schon öfter in Konzernen erlebt, gibt es dann irgendwie so Workarounds und dann, keine Ahnung, zum Beispiel war einmal in der Versicherung ging es irgendwie darum, dass man vor dem Büro, weil also man hatte kleine Büroräume im Team und dann hat man das Kanban-Board vors Büro gehängt und hat da halt die Namen hingeschrieben. Und da hat der Betriebsrat gesagt, nee, das dürft ihr da nicht, sonst könnt ja die Leute sehen, woran man gerade arbeitet, keine Ahnung, was die da irgendwie hatten. Auf jeden Fall haben die dann anstatt Namen sich dann irgendwelche Tieraufkleber gegeben, um das so zu anonymisieren. Ja. Also man muss dann, glaube ich, nur irgendwie einmal den Wille haben und wo der Wille ist, da ist dann auch irgendwie ein Weg.
Das heißt, wir müssen es noch alle ausnutzen, dass es noch ohne ja. Tiersticker geht.
Oder uns alle Tiernamen geben, das können wir auch.
oder so. Ich schlage es beim nächsten Teammeeting bei uns vor.
Aber was ich auch interessant finde, was ich auf LinkedIn gelesen habe, was ihr gemacht habt, das Board of Customers, of Clients, oder wie? Erzähl mal, was
Board of Customers, ja.
Was ist da die Idee dahinter?
Also was für uns von vornherein einfach super wichtig war und glaube ich halt einfach ein Learning aus den Produkten davor, wo es nicht unbedingt der Fall war, ist super nah am Kunden zu entwickeln. Ich glaube, das ist jetzt ziemlich offensichtlich und ist auch was viel da draußen ist, aber was wir vorher auch, glaube ich, in der Theorie wussten, aber nicht zwangsläufig gemacht haben. Und jetzt war es zum Beispiel so, dass wir, als wir die erste Version damals gelauncht haben, haben wir über 1000 Onboarding-Calls persönlich gemacht in einer Viertelstunde. Und hatten dann 2 Wochen später wieder ein Feedback-Call mit der jeweiligen Person, um wirklich zu verstehen, zum einen, was suchen die in der Lösung und wie war dann auch die Experience, was hat noch gefehlt. Und eben dieses Board of Customers ins Leben gerufen, um wirklich die engsten Kunden, sag ich mal, noch mehr irgendwie in die Jamie-Reise mit einzubinden und da wirklich dann kontinuierlich Feedback zu bekommen zum Produkt. Die merken wir auch, die sind super aktiv, was irgendwie Feature-Requests beispielsweise angeht und sind auch natürlich wesentlich größere Promoter für uns. Also sie sind wirklich dann irgendwie sehr stark involviert und freuen sich auch irgendwie dann über Jamie zu sprechen, was natürlich für uns auch gut ist. Genau, also die 2 Vorteile und Gründe dahinter.
Das heißt, dass ihr dann einen Call aufsetzt, irgendwie ein Meeting und da ladet ihr dann, wie viele ein, wie viele sind da drin?
Jetzt gerade sind es noch nicht so viele, also zweistellig.
Okay, und dann wird er durchmoderiert und gefragt, so was können wir besser machen, liebe Kunden?
Genau, ja. Also wir halten das auch bewusst, ehrlich gesagt, sehr klein. Wir wollen da jetzt keine hunderte Leute drin haben, weil dann funktioniert das auch wieder nicht so richtig. Deswegen lieber ein kleiner Kreis, der aber wirklich irgendwie involviert ist und da einfach richtig Bock drauf hat, Teil davon zu sein.
Ja, das finde ich ein ziemlich cooler Hack oder ein Tool für Kundenzentrierung, echte Kundenzentrierung.
Ja, brutal. Also dem Designer in mir, da geht das Herz auf, ne? Also das ist User-Centered Design, so wie man es machen soll, ne? Also das ist, finde ich, wirklich eine gute Idee, das auch so zu nennen. Was mich noch, vielleicht noch eine Mini-Frage und dann können wir direkt hier weitermachen mit deinen Sachen. Jetzt ist dein Studium ja noch nicht 100 Jahre her und das Thema, ich hatte immer das Gefühl, weil das Thema Konzentrierung ist nicht angekommen. Du hast jetzt so darüber gesprochen, als wäre das so Standard. Ich würde sagen, es ist gehört, aber es ist in ganz vielen Unternehmen, mit denen wir zumindest in der Vergangenheit gearbeitet haben, noch nicht der Standard, weil solche Prozesse sind lange nicht etabliert. Ja. Ist das Thema so User-Centered Design, Kundenzentrierung und so weiter und so fort überhaupt mal Thema in deinem Studium gewesen? Weil ich habe die Hypothese, dass es das eben in ganz vielen BWL- oder Management-Studiengängen eben nicht ist und deswegen aufgrund dessen Produkte nicht nutzerzentriert entwickelt werden, weil von Grund auf die Leute das nie gelernt haben.
Ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es der Fall war. Also es gab die super Strategy-Kurse, wo man dann High-Level irgendwie wahrscheinlich am Anfang mit einer, wenn man eine Company gebaut hätte, am Anfang irgendwie eine SWOT-Analyse durchgeführt hätte.
Hey, Klassiker.
Und das wäre so der Startpunkt gewesen, Aber da war niemals irgendwie der Appell, okay, sprich doch als erstes mal mit einem User überhaupt, bevor du vielleicht mit SWOT, Pestle und Porter's High Force oder sonstigen Frameworks arbeitest. Also das war nicht der Fall in Master.
Ja, cool, okay. Dann liege ich ja gar nicht so falsch.
Nee, Hypothese stimmt.
Okay, nein. Ja, ich glaube, da muss erst dann irgendwie der Generationenwechsel der DozentInnen irgendwie stattfinden, bis das dann irgendwann weitergetragen wird. Benedikt,
was? Ich glaube, wo das der Fall ist, meine ich, ob ihr die Code University kennt in Berlin. Ich glaube, da wird genau aber so ein Ansatz verfolgt.
Ja, na klar. Da muss die Tasche aber auch, glaube ich, voll haben. Ne? Also ich glaube, es ist eine private Uni auch. Ne? Und ich glaube, öffentliche Hochschulen ist, glaube ich, auch das Trickige. Ne? Wahrscheinlich ist es das.
Sorry. Benedikt, was hättest du anders erwartet bei der Gründung? Oder was ist jetzt anders gekommen, als du es erwartet hättest?
Es hat länger gedauert als gedacht. Also bis Dinge so angefangen haben zu funktionieren. Ich meine, wir haben viel auch am Anfang natürlich erstmal 2 Jahre Teilzeit gegründet, was zum einen natürlich den Nachteil hatte, dass man weniger Zeit irgendwie investieren konnte, zum anderen aber auch meiner Meinung nach irgendwie neben der Uni zu gründen der beste Zeitpunkt ist, weil man dort einfach noch relativ risikofrei gründen kann. Und ich hatte irgendwie das Glück, dass ich nicht unbedingt Geld verdienen musste neben der Uni. Deswegen konnte ich gut dann die freie Zeit irgendwie in Startup investieren. Genau, ich glaube, die Zeit, die es vielleicht dauern kann, bis es funktioniert, habe ich ein bisschen unterschätzt. Und auch, dass man, ich glaube, es ist vielleicht auch sogar ein bisschen philosophisch fast, aber ich glaube, dass man viele Dinge auch gar nicht allzu sehr kontrollieren kann. Also man muss, glaube ich, unfassbar viel aufs Bauchgefühl hören und irgendwie der Intuition vertrauen, aber all diese Planung, sage ich mal, die man am Anfang vornimmt und dann schreibt es hier irgendwie ein 3-Jahres-Businessplan, nach 3 Monaten kann der schon nicht mehr aufgehen, weil sich irgendwie wieder alles komplett geändert hat. Und ich glaube, damit muss man lernen, umzugehen und das von vornherein auch eigentlich wissen.
Ja. Everybody has a plan until they get punched in the face. Von Mike Tyson, das Zitat. Also, das ist der Klassiker. Und was mich nochmal interessieren würde, also so aus deiner Generation jetzt, ne, wir liegen ein paar Jahre auseinander, wie viel arbeitest du in der Woche? Was würdest du sagen? Trackst du das? Kannst du das gut sagen oder ist es einfach 24/7?
Ich track's ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es ist auch super schwierig zu tracken. Weil es irgendwie, also es ist jetzt nicht, dass ich sage, okay, so 21 Uhr, ich gehe jetzt aus dem Büro und Laptop ist aus und Handy, E-Mails checke ich jetzt auch nicht mehr, und wenn mir irgendwie jemand, mit dem ich irgendwie über die Arbeit zu tun habe, per WhatsApp schreibt, dann reagiere ich da bis morgen 9 Uhr nicht drauf. Deswegen verstimmt das enorm, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Was ich schon mache, ist irgendwie mit samstags immer bewusst freizunehmen. Also einen Tag, wo ich jetzt dann nicht irgendwie am Schreibtisch sitze oder nicht ins Office gehe, das mache ich schon. Und da habe ich für mich herausgefunden, dass Samstag da eigentlich der beste Tag für ist.
Und Sonntag geht dann wieder los, Focus Work, weil sich keine E-Mails reinflattern.
Genau, da dann irgendwie so die Ruhe genießen, um mal irgendwie an ein paar Themen zu arbeiten, zu denen man vielleicht unter der Woche einfach nicht gekommen ist. Ja.
Wir hatten damals immer die Idee, oder gerade auch du, Fabrice, ne, dass wir mit unserem Unternehmen so in der jungen Phase, dass wir dann irgendwie uns mal freitags auch Pizza holen und dann einfach irgendwie die Nacht durchhacken und einfach irgendwie Zeug bauen. Aber irgendwie hat das bei uns nie so geklappt, wahrscheinlich weil...
Weil du Kinder gekriegt hast, daran liegt es.
Nicht nur ich.
Stimmt, ja, das war auch was ganz Neues. Ne? Also ich finde, ehrlich gesagt, wie du gerade gesagt hast, Benedikt, ne, man plant so gewisse Sachen vorher, man stellt sich Sachen vor und so weiter und so fort, und dann ändert sich ja auch so ein Leben von Gründern, ehrlich gesagt, auch. Ne? Ja. Also ne, David und Christian haben beide irgendwie Kinder bekommen, Christian sogar 2 Stück, ich bin dann nochmal auf eine Workation gegangen und so. Man da unterschätzt manchmal, was so private Veränderungen des eigenen Umfeldes und so weiter und so fort dann Einfluss auch auf so eine Gründung und sowas haben können, ne? Weil genau, ich hatte mal die Vorstellung, dass man immer Hackathons machen kann, wenn man will, ne? Dann bauen wir es einfach übers Wochenende. Ja, so leicht ist es dann irgendwann nicht mehr. Das finde ich schon auch Ehrlich gesagt, unterrepräsentierte, glaube ich, so Diskussionen, die man so diesen ganzen Gründerkontext gar nicht so oft hört, ne? Man hört meistens so, okay, let's do the fucking hustle culture, ne? 60 Stunden, dies, das. Aber so diese Veränderung der eigenen Persönlichkeit, wenn man gerade relativ jung gründet, ne? Also ich glaube, ne, wir waren alle ein Ticken jünger, als wir
gestartet sind. Ja, aber das ist halt der große Unterschied, oder es macht das Alter aus, ne? Ich meine, ich habe das, keine Ahnung, ich war 35 oder sowas, und mit 35 halt was zu gründen, mit irgendwie einer Frau und irgendwie einer anderen Lebensphase einfach, ne? Natürlich hätte ich irgendwie, wenn ich mit 20 gegründet hätte oder mit 25, anders gearbeitet als irgendwie mit Mitte 30. Und ich finde, das merkt man auch jetzt so, ne? Du bist Anfang 30, Fabrice, ich bin gerade 40 geworden, holy shit. Also ich finde, das merkt man immer wieder, wie auch irgendwie Sorgen und Ängste andere sind, ne? Und ich mir halt denke, ja, okay, jetzt muss ich aber langsam mal meine Schäfchen ins Trockene bringen und du halt anders auf die Dinge draufblickst. Also ich finde, das hat ganz viel auch mit dem Alter zu tun. Und da finde ich es auch interessant zu sehen, ne, Benedikt, wenn du jetzt mal irgendwie 10 Jahre vorspulst und Jamie gibt's dann noch, ne, wie das dann ist, ne? Wann geht die erste Kollegin in Elternzeit? Wie ändern sich, ne? Der eine will vielleicht irgendwie ins Ausland, der nächste will ein Haus bauen. Also, das sind ja alles Sachen, die kommen dann irgendwann.
Ja. Ja, das ist tatsächlich auch natürlich ein Vorteil irgendwie daran, dass wir, sag ich mal, eine relativ homogene Gruppe sind, dass alle in einer ähnlichen Lebensphase einfach sind und dadurch irgendwie gerade auch ähnliche Bereiche im Leben einfach priorisieren können.
Und dann kommen halt innerhalb von 5 Jahren 10 Kinder auf die Welt und dann so, okay, wir sind jetzt woanders. Okay, Abschlussfrage, Benedikt. Glaubst du an eine Welt, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Ja.
Wie müsste diese Welt aussehen?
Es müsste viel, viel mehr Bewusstsein, glaube ich, sowohl bei Führungskräften, also bei jedem einzelnen Mitarbeiter herrschen und jeder auch, also viel mehr Mut haben, wirklich den Dingen nachzugehen, die einen wirklich intrinsisch irgendwie motivieren und erfüllen und nicht nur die irgendwie von der Gesellschaft vielleicht vorgegeben werden oder man denkt, okay, das sollte ich jetzt machen.
Ja. Das heißt, dass das Glück auch in jedem selber liegt und wenn man nichts macht, dann findet man das auch nicht so.
Genau, ja. Und auch irgendwie zu hinterfragen. Also zum Beispiel bei mir im Studiengang damals in Maastricht war irgendwie für alle von vornherein klar, okay, wir gehen jetzt ins Consulting oder Banking. So. Und ich bin mir zu 100%ig sicher, dass das nicht ist, was jeder am liebsten wirklich machen wollte. Und ein paar sind dann am Ende auch ihren eigenen Interessen irgendwie nachgegangen. Die haben mich vielleicht künstlerisch dann ausgelebt, haben vielleicht danach doch nochmal Medizin studiert, weil das eigentlich irgendwie das wesentlich größere Interesse war. Aber der Großteil, sag ich mal, sind vielleicht ins Consulting oder Banking gegangen und bin mir sicher, dass es da eine große Gruppe von gibt, die das eigentlich nur relativ unbewusst entschieden haben, weil das halt so das war, was alle gemacht haben. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass es extrem schwierig wird, ehrlich gesagt, in diese Welt zu schaffen und dass es trotzdem sehr unrealistisch ist, leider.
Ja, klar, also das ist eine große Vision sozusagen und die natürlich sehr ambitioniert ist. Ich finde den Gedanken von dir aber sehr, sehr gut und den will ich auch nochmal aufgreifen, weil es irgendwie mir erst in den letzten Jahren so gekommen ist und dir wahrscheinlich irgendwie sehr viel früher aufgrund der ganzen Coachings und Coaches, die ihr habt, dass es unheimlich wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, sich selber kennenzulernen, zu reflektieren, was man eigentlich selber will und nicht nur irgendwie keine Ahnung, kurz googelt, was man will, sondern sich wirklich mit sich selber beschäftigt, mit den eigenen Stärken, mit den eigenen Interessen und Vorlieben. Ich glaube, dann hätte ich viele Jahre meines Berufslebens auch komplett anders gewählt. Von daher, also, wenn ihr jung seid, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, dann nehmt euch Zeit, reflektiert euch selber, findet raus, wer ihr seid und was ihr wollt. Ja, in diesem Sinne, vielen lieben Dank, Benedikt. Ich bin weiterhin Jamie Hardcore-User und kann das allen anderen auch nur ans Herz legen, sich dazu mal anzuschauen. Und in den Shownotes findet ihr einen Link zu Jamie und könnt euch das in 3 Minuten installieren. Es geht relativ schnell. Da gibt es dann auch so 10 freie Meetings, glaube ich, im Monat, die ich auch Hardcore nutze. Und dann hören wir uns bestimmt irgendwann wieder, wenn Jamie noch größer ist und die Kultur noch mehr mitgemacht hat. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann noch wird. Also vielen Dank und bis dahin. Ciao, ciao.
Cool. Vielen Dank euch fürs Gespräch. Tschüss.